SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Petra Waldvogel. Der Gipfel vor dem Gipfel. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte für heute Nachmittag zum virtuellen Treffen in Berlin geladen. Ziel war es, eine gemeinsame europäische Linie zum Ukraine-Krieg zu finden und Trump vor seinem Treffen am Freitag mit Putin dafür zu gewinnen. Gekommen sind in Person der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Virtuell zugeschaltet waren die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Ratspräsident Antonio Costa. Und anschließend dazugestoßen sind US-Präsident Donald Trump und sein Vize J.D. Vance. Das Ergebnis? Ein ausgesprochen konstruktives und gutes Gespräch, sagte Merz im Anschluss.
Es gibt Hoffnung auf Bewegung. Es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine. Wir tun aus gemeinsamer europäischer Sicht, ich tue aber auch aus deutscher Sicht alles, um jede Chance zu nutzen, auch auf diplomatischem Wege nun ein Ende dieses schrecklichen Krieges herbeizuführen. Wir haben natürlich auch über die Frage des Waffenstillstandes gesprochen. Präsident Trump will dies auch zu einem seiner Prioritäten machen am Freitag in dem Gespräch mit Präsident Putin. Und ich hoffe sehr, dass es zu einer entsprechenden Vereinbarung kommt. Denn bis jetzt sind alle Gespräche, die mit Putin geführt worden sind in den vergangenen 3,5 Jahren, jedes Mal mit einer noch härteren militärischen Antwort begleitet worden. Das muss diesmal anders sein, sonst sind die Gespräche, die mit ihm geführt werden, nicht glaubwürdig und nicht erfolgreich. Wir gehen davon aus, dass Präsident Trump das auch versucht durchzusetzen.
Der Gipfel vor dem Gipfel erscheint ein erster Erfolg zu sein. Ob der Schein trügt oder hält, das wird der Freitag zeigen. Unterdessen ist das russische Militär in der Ostukraine weiter vorgerückt. Das US-Institut für Kriegsstudien meldet den größten russischen Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr. Russische Soldaten hätten die Kontrolle über weitere 110 Quadratkilometer erlangt. Die ukrainische Regierung bestätigt das. Dass dieses Märztreffen aber überhaupt stattfand, das kann man durchaus auch als Verdienst der schwarz-roten Koalition und von Bundeskanzler Friedrich Merz betrachten. Ansonsten scheint die Bilanz der ersten 100 Tage eher mau. Zu viel öffentlicher Zoff, zu wenige konkrete Erfolge. Die Kritik aus der baden-württembergischen Landespolitik zum Beispiel reicht von noch Luft nach oben bis katastrophal, wie Knut Bauer berichtet.
Zuletzt habe der Schwung in der Bundesregierung nachgelassen, man habe sich zu oft ineinander verhakt, findet der CDU-Landesvorsitzende Hagel. Jetzt müsse die schwarz-rote Koalition bei Wirtschaft, Migration und Sozialpolitik ihren Modernisierungskurs fortsetzen. SPD-Landeschef Storch sieht die Union in der Verantwortung. Er erwarte, dass sie sich nicht von ganz rechts agitieren lasse, wie bei der Besetzung der Richterstellen. Grünen-Landtagsfraktionschef Schwarz sieht noch deutlich Luft nach oben. Der Wirtschaftsstandort müsse modernisiert werden, um sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Nach Auffassung von FDP-Landeschef Rühlke ist die Koalition nach 3 Monaten schon so zerstritten wie die Ampel nach 3 Jahren. Von einer katastrophalen Bilanz spricht der AfD-Landesvorsitzende Senze.
Ziemlich durchwachsen, diese baden-württembergische 100-Tage-Regierungsbilanz. Dabei hat Schwarz-Rot durchaus einiges angestoßen. Von den Steuererleichterungen für Unternehmen über die Beschleunigung beim Wohnungsbau bis zu den Änderungen beim Wehrdienst und in der Asyl- und Migrationspolitik, um nur ein paar zu nennen. Wie auf die andauernden Hitzewellen reagieren? In Frankreich setzen die Behörden gesetzliche Schutzmaßnahmen um. Aktuell sind zum Beispiel viele öffentliche Baustellen geschlossen und Sammelzeiten für die Müllabfuhr geändert. In Großbritannien gibt es einen Aufruf, dass man alte E-Mails löschen sollte, um Wasser zu sparen. Bei der Überlegung geht es um Wasser, das Rechenzentren zur Kühlung von Geräten brauchen. Und immer neue Hitzerekorde entfachen auch immer neue Feuer. In mehreren europäischen Ländern bleibt die Waldbrandsituation gefährlich. In Spanien gibt es ein zweites Todesopfer, außerdem großflächige Evakuierungen. In Griechenland wurden Dutzende Menschen mit Rauchvergiftungen in Kliniken gebracht. Rund 5000 Feuerwehrleute und mehr als 30 Löschflugzeuge sind im Einsatz. Astrid Halder.
Aktuell gibt es rund 150 Feuer. Kaum ist ein Brand unter Kontrolle, bricht der nächste aus. Die Löscharbeiten werden durch die starken Winde erschwert, die Feuer immer wieder neu angefacht. Vor allem die Westküste Griechenlands ist betroffen. In der Nähe von Patras auf der Halbinsel Peloponnes wurden über 7000 Menschen evakuiert. Aber auch in der nordöstlichen Ägäis, auf der Insel Chios, kam es zu dramatischen Szenen. Die Bewohner waren vor den Flammen an die Strände geflohen. Von dort aus wurden sie mit Booten evakuiert.
Feuer wüten auch in der Türkei und auf dem Balkan. Dort hat es ebenfalls Tote gegeben.
Fokus Südwest.
Eine Verrohung im zwischenmenschlichen Umgang und eine zunehmende Respektlosigkeit, beklagt die Uniklinik Mainz. Verbale Übergriffe seien in der Notaufnahme an der Tagesordnung, ebenso Übergriffigkeiten bis hin zu physischer Gewalt. Neu sei das Phänomen nicht, sagte der Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Günther Mattheis, im SWR.
Körperliche Gewalt konstatieren wir schon lange. Deswegen hat die Landesärztekammer schon vor vielen Jahren ein Programm aufgelegt hier in Rheinland-Pfalz, das es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Notaufnahmen ermöglicht, an der Hochschule der Polizei entsprechende Trainingsmaßnahmen mitzumachen. Die werden dann angeleitet. Da geht es um Gewaltprävention, aber es geht auch um Selbstverteidigung. Das haben wir schon seit vielen Jahren hier inauguriert und diese Kurse finden zweimal im Jahr statt und sind regelmäßig ausgebildet.
Dieser Selbstschutz reiche aber inzwischen nicht mehr, so Mattheis weiter. Es brauche dringend mehr öffentliche Unterstützung, auch durch Polizei und Justiz. Der Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg hat eine AfD-Klage wegen der Besetzung eines Richterpostens abgewiesen. Dabei ging es um die Nachfolge der verstorbenen Laienrichterin Sabine Reger, die auf Vorschlag der AfD an den Verfassungsgerichtshof gewählt worden war. Aus unserer Rechtsredaktion Exona Hüseni.
Die Landtagsfraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP hatten sich auf Rami Suliman als Nachfolger geeinigt. Suliman ist Vorsitzender der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und Mitglied des Direktoriums des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die AfD hatte einen Gegenkandidaten vorgeschlagen. Gewählt wurde der aber nicht, sondern Rami Suliman. Das wollte die AfD nicht akzeptieren. Sie argumentierte, sie habe das Vorschlagsrecht gehabt und klagte am Verfassungsgerichtshof in Baden-Württemberg. Ohne Erfolg. Die AfD habe kein Recht darauf, dass ihr Kandidat gewählt wird. Sie habe kein alleiniges Vorschlagsrecht.
Invasive Arten, von Ameisen bis zu Waschbären, bedrohen zunehmend heimische Arten und werden auch zur Gefahr für Menschen. So breiten sich im nördlichen Rheinland-Pfalz Nutrias weiter aus. Mehrere Kreise haben dem SWR bestätigt, dass die Nager immer häufiger zum Problem werden. Clemens Saarholz berichtet.
In Anhausen im Kreis Neuwied zerstören Nutrias die Nester von heimischen Stockenten. Ein Jäger hat deshalb jetzt die Genehmigung bekommen, einen Teil der Nutrias abzuschießen. Am Dreifelder Weiher im Westerwald musste das Ufer saniert werden, weil die Nutrias Gänge in den Damm gegraben haben und er dadurch nicht mehr sicher war. Insgesamt hat die Sanierung rund 50.000 Euro gekostet, sagt der Eigentümer. Auch an der ganzen Mosel im Kreis Koch im Zell machen die Nutrias Probleme. Sie sind eine eingewanderte Art, sie stehen aber nicht im Jagdrecht. Deshalb braucht man eine Sondergenehmigung, um sie zu töten.
Und dann war da noch
die Sache mit der linken Hand, heute am Internationalen Linkshändertag. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass Linkshänder offen diskriminiert und sogar verfolgt wurden. Aber jahrtausende lang wurden sie als unheilig verteufelt und mit Hexerei in Verbindung gebracht. Und gar nicht so lange ist es her, dass Linkshänder-Kinder in der Schule gezwungen wurden, mit der rechten, der schönen Hand zu schreiben. Heute hadern Linkshänder allenfalls noch mit Computermäusen, Scheren und ähnlichem Werkzeug. Tatsächlich gelten sie allgemein sogar als kreativer und klüger als Rechtshänder. Bei uns jedenfalls ist das so. In manchen Kulturen aber gilt die linke Hand immer noch als die unreine, was für einen bekannten Kurpfälzer ganz besondere Folgen hatte. Cephas Bansa, Betreiber einer Kraftfahrzeugwerkstatt in Ludwigshafen, wurde 1992 König des Ewe-Volkes in Ghana, seiner ursprünglichen Heimat. Zu verdanken hat er das sozusagen zwei linken Händen.
Wo meine Opa gestorben ist, okay, mein Vater war Linkshänder. Und mein ältester Bruder auch Linkshänder. Deswegen, sie könnte nicht König werden. Und ich bin Rechtshänder. Wir nehmen rechte Hand zum Essen. Und nehmen wir linke Hand, eine bestimmte Stelle zu putzen. Diese Stelle darfst du nur mit der linken Hand putzen. Wenn man Linkshänder ist, man muss immer aufpassen. Wenn man mit jemandem redet, man darf nichts linker Hand ein Gesicht zeigen. Das ist schon schlimm.
Und so reist der rechtshändige König Cephas Bansa seither rund 6-mal im Jahr nach Ghana. Seine Werkstatt in Ludwigshafen, die hat er nämlich immer noch.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.